Er bot natürlich die perfekte Erscheinung in seinem Smoking. Er wirkte größer und aufrechter. Seine Schultern sahen vollkommen gerade aus in dem festen Jackettstoff. Als sie ihm sagte, dass er gut aussah und dabei einen witzelnden Ton anschlug, um das heftige Verlangen zu überspielen, das sein Anblick in ihr ausgelöst hatte, lachte er schroff und erwiderte, er fühle sich wie ein dressierter Narr. Dann, als wäre es ihm peinlich, dass er es vergessen hatte, machte er ihr ebenfalls ein Kompliment. »Du hast dich ganz schön rausgeputzt, altes Mädchen«, sagte er, legte seinen Arm um sie und drückte sie brüderlich an sich. Er verhielt sich nicht gerade wie ein Traumprinz, aber seine Berührung elektrisierte sie trotzdem.
»Wusstest du, dass wir jetzt offiziell eingeschneit sind?«
Alexander, der blasse, sommersprossige Schulfreund von Douglas, hatte ihr noch einen Drink gebracht. Es war ihr drittes Glas Champagner, und die Lähmung, die sie anfänglich beim Anblick all der glamourösen Gäste befallen hatte, war verschwunden.
»Wie bitte?«
sagte sie. Er beugte sich vor, damit sie ihn über die Musik der Band hinweg hören konnte.
»Der Schnee! Es hat wieder angefangen zu schneien. Anscheinend kommt niemand mehr durch, bis sie morgen Streusalz bringen.«
Er trug, wie viele der Männer, den traditionellen Jagdrock, also ein rotes Jackett, und sein Aftershave roch furchtbar stark, als hätte er nicht genau gewusst, wie viel er verwenden sollte.
»Wo übernachtest du?«
fragte Vivi ihn. Sie hatte plötzlich ein Bild von tausenden Körpern vor sich, die auf dem Fußboden des Ballsaals kampierten.
»Oh, für mich ist gesorgt. Ich übernachte im Haus, genau wie du. Was die anderen machen werden, weiß ich allerdings nicht. Feiern vielleicht durch. Ein paar von diesen Knaben hätten das sowieso getan.«
Im Gegensatz zu Vivi sahen die meisten Leute um sie herum aus, als würde es sich von selbst verstehen, dass sie bis zum Hellwerden aufblieben. Sie wirkten alle so selbstsicher und souverän, unbeeindruckt von der prachtvollen Umgebung. Ihr Gebaren und ihr Geplauder legten nahe, dass es für sie nichts Besonderes war, sich in diesem imposanten Anwesen aufzuhalten. Die Frauen trugen ihre Kleider mit der unbekümmerten Sorglosigkeit derer, denen elegante Abendgarderobe so vertraut war wie ein ganz normaler Mantel. Obwohl es nicht zu der Eleganz des Ballsaals passte, die irgendwie an eine Hochzeitstorte erinnerte, war die Band dazu übergegangen, statt ihrer traditionellen Tänze etwas Moderneres zu spielen. Bei einer Instrumentalversion von »I Wanna Hold Your Hand« waren viele junge Frauen begeistert auf die Tanzfläche geeilt und hatten mit ihren kunstvoll frisierten Köpfen und den Hüften gewackelt, sodass die Matronen am Rand der Tanzfläche ihre Köpfe missbilligend schüttelten und Vivi betrübt zu dem Schluss kam, dass es wohl kaum zu ihrem Walzer mit Douglas kommen würde. Allerdings war sie auch nicht sicher, dass er sich überhaupt an sein Versprechen erinnerte. Er schien abgelenkt, seit sie in den Ballsaal gekommen waren. Tatsächlich wirkte er überhaupt nicht wie er selbst, rauchte Zigarren mit seinen Freunden und riss mit ihnen Witze, die sie nicht verstand. Sie war sich langsam dumm vorgekommen und beinahe dankbar gewesen, als Alexander ihr seine Aufmerksamkeit widmete.
»Lust auf einen Twist?« hatte er gefragt, und sie hatte zugeben müssen, dass sie nur die klassischen Tänze beherrschte. »Das ist ganz einfach«, sagte er und führte sie auf die Tanzfläche. »Als ob man eine Zigarette mit der Fußspitze austritt und sich mit einem Handtuch den Allerwertesten abreibt, kapiert?«
Er hatte bei seiner Demonstration so komisch ausgesehen, dass sie laut auflachte und dann einen Blick über die Schulter warf, um festzustellen, ob Douglas etwas davon mitbekommen hatte. Aber Douglas war, nicht zum ersten Mal an diesem Abend, verschwunden. Um 8 Uhr verkündete ein Moderator, dass das Buffet eröffnet war. Und Vivi, etwas beschwipster als bei ihrer Ankunft, reihte sich in die lange Schlange der Leute ein, die für Seezunge Veronique oder Bœuf Bourguignon anstanden, und fragte sich, wie sie ihren Riesenhunger mit dem Wissen in Einklang bringen sollte, dass keine der anderen Frauen mehr aß als ein paar verkochte Karottensticks. Unvermittelt stand sie inmitten einer Gruppe von Alexanders Freunden. Er hatte sie auf eine leicht besitzergreifende Art vorgestellt, und Vivi hatte ihr Miederoberteil hochgezerrt, weil ihr bewusst war, dass sie ein ziemlich beträchtliches Dekolleté zeigte.
»Warst du mal im Ronnie Scott's?«
fragte einer und beugte sich so dicht zu ihr, dass sie ihren Teller von sich weghalten musste.
Den kenne ich nicht, tut mir leid.
Das ist ein Jazzclub. Du solltest Sandra dazu bringen, dich dorthin mitzunehmen.
Ich weiß nicht recht. Vivi trat einen Schritt zurück und entschuldigte sich, als sie an das Glas von jemandem stieß.
Gott, ich bin am Verhungern. Letzte Woche war ich bei den Edwards auf der Party und dort gab es nur Lachsmus und Rinderbrühe. Ich musste den Mädels ihre Portion abkaufen. Dachte, ich werde ohnmächtig vor Hunger. Es gibt nichts Mieseres als ein mieses Buffet.
Vivi begann sich unbehaglich zu fühlen, weil Sanders Hand mehrere Male versehentlich ihren Hintern gestreift hatte.
Hat jemand Douglas gesehen? Der unterhält sich mit einer Blondine in der Gemäldegalerie. Noch ein Tänzchen, Vivi?
Alexander streckte die Hand aus, um sie wieder zur Tanzfläche zu führen.
Ich glaube, den lasse ich aus.
Sie fasste sich ans Haar und stellte erschrocken fest, dass sich ihre Locken nicht mehr weich und rund anfühlten, sondern in sich zusammengefallen waren. Vor dem Badezimmer im Erdgeschoss stand eine Schlange, und Vivi reihte sich ein, während das Geplauder und der Lärm um sie herum wogte. Als sie endlich am Anfang der Schlange war, musste sie wirklich auf die Toilette. Plötzlich schob sich jemand vor und rief:
»Vivi, Schätzchen! Ich bin's, Isabel! Izzy! Von Mrs. de Montfort? Du siehst sagenhaft aus!«
Sie hörten »Ein ganz besonderer Ort« von Jojo Moyes. Aus dem Englischen von Carolina Fell. Gelesen von Luise Helm. Ein Hörbuch des Argon Verlags.